Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin einer der Pastoren der Marienkirchengemeinde und sitze natürlich wie immer nicht alleine hier am Tisch, sondern bei mir ist auch wie immer natürlich Eike Schäfer, Presbyter und Techniker des Podcasts. Hallo Eike.
Hallo Simon.
Und wie immer ein Gast. Dieses Mal ist das Anke Hülsmeier. Hallo Anke, schön, dass du diesem Ruf gefolgt bist und heute hier mit uns sitzt.
Danke für eure Einladung, gerne.
Gerne, gerne. Und jetzt, bevor wir anfangen, wie immer, Eike, gibt's noch etwas zu wissen, was wir jetzt noch den Leuten da draußen vielleicht mitteilen sollten?
Wir suchen engagierte Menschen. Menschen, die Lust haben, uns bei dieser Riesenaufgabe Weihnachten 2020 unter Corona-Bedingungen Lust und Zeit haben, uns dort zu unterstützen. Es wird eine große Aufgabe und es ist eine große Hürde, in Corona-Zeiten Gottesdienste zu bewältigen, wo viele Menschen kommen werden, so wie Weihnachten. Und dem wollen wir natürlich gerecht werden. Dazu gibt es Ideen und da suchen wir Menschen, die noch Ideen beisteuern, aber auch einfach Zeit und Lust haben, uns dabei zu unterstützen. All diese Menschen, die sich das vorstellen könnten, kommen Sie doch einfach am 6. November bei uns hier im Ernst-Lohmeyer-Haus vorbei um 17 Uhr. Dann trifft sich das erste Mal so ein kleines Koordinationsteam mit all den Menschen, die Lust haben, da mitzugestalten und mitzuhelfen. Da würden wir uns freuen.
Genau, auf jeden Fall. Gut. Kommen wir zum Spannendsten einer jeden Folge, nämlich zu unserem Gast. Anke, du hast einen spannenden Lebenslauf hinter dir, würde ich sagen. Als Gemeindepfarrerin warst du bei uns in der Emmauskirchengemeinde auf einer Jugendpfarrstelle in Lübecke und bis jetzt Religionslehrerin am Ravensberger und Friedrichsgymnasium hier in Herford. Würdest du auch sagen, dass das die wichtigen Stationen deines Lebens sind oder gibt es was ganz anderes, was dich als Person und Menschen ausmacht?
Also hinzufügen würde ich als wichtige Station mein Studium, vor allen Dingen die Zeit in Hamburg, passend zum Thema. Denn da habe ich die anderen westfälischen Theologiestudentinnen kennengelernt und es gab in Hamburg den sogenannten Frauenkonvent. Das sind Freundinnen geworden und da gibt es so viele nette Geschichten zu erzählen, denn wir haben uns mindestens alle 2 Wochen getroffen, hart gearbeitet zu ganz unterschiedlichen Themen, zusammen gelesen, zusammen ganz viel Bier und Wein getrunken, Ausflüge gemacht, nachts zu zweit auf einem Fahrrad durch Hamburg gefahren und versucht, als es uns dann wieder in unsere Landeskirche verschlug, an unterschiedliche Orte uns weiterhin zu treffen.
Und damit sind wir natürlich auch, und das Thema haben wir noch gar nicht gesagt, dieses Podcast natürlich auch schon beim Thema. Wir haben es schon mehrfach angedroht und jetzt ist es soweit. Feministische Theologie. Würdest du dich als Feministin bezeichnen, Anke?
Ja, würde ich. Schade, dass immer alle Angst kriegen, wenn das Wort Feminismus fällt.
Was würdest du sagen, macht eine Frau zur Feministin?
Eine Sensibilität dafür, die ganz viel mit Erfahrung zu tun hat, auch fachbezogen, auf mein Fach Theologie, auf meinen Beruf Pfarrerin bezogen, wie es Frauen damit geht, wie Frauen sichtbar sind, wie Frauen unsichtbar gemacht worden sind. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich, als ich anfing hier in Herford, auf weiter Flur eine von, ich glaube, 3 Gemeindepfarrerinnen war. Die anderen waren alle in Funktionsdiensten im Krankenhaus, teilweise auch Schule. Und da ist es zwangsläufig so, dass man sich anfängt auseinanderzusetzen mit der Rolle, wie bin ich eigentlich Pfarrerin?
Wie bist du es geworden? Also wann gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, eigentlich bin ich ziemlich feministisch unterwegs? Oder kam das einfach schleichend und im Rückblick hast du festgestellt, jo, eigentlich ist das mein Thema?
Als ich weiß gar nicht, ob das war, als ich schon studierte oder als ich noch zur Schule ging. Das ist mir jetzt beim Nachdenken, was ich hier erzählen kann und will, wieder eingefallen, war lange weg. Gab es in der kirchlichen Hochschule Bethel ein Dies Academicus, akademischer Tag zum Thema feministische Theologie. Das habe ich registriert, dass es das gibt. weil es in unserem Lokalblättchen, damals der Lübecker Kreiszeitung, einen Riesenaufschrei gab über die Feministinnen, die da ihre eigenen Sachen machen und das sei aber auch überhaupt nicht mit dem Glauben kompatibel und das seien alles Ketzerinnen und man witterte den Untergang des Abendlandes. Und das fand ich interessant, weil da so harte Keulen ausgepackt wurden und habe dann schon angefangen, mich damit zu beschäftigen und dann war es, ich habe 83 Abitur gemacht. Dann bin ich nach Marburg gegangen ins Studium und da waren die alle. Und das war für mich als Landei wirklich, Anke kommt hinaus in die weite Welt und entdeckt, was man so alles denken kann und was es so alles gibt in der weiten Landschaft der Theologie und habe dann angefangen zu lesen und feministisch-theologische Seminare zu belegen. Aber musste natürlich Sprachen lernen, damit ist man schon ganz gut beschäftigt.
Das stimmt, ja.
Und natürlich fand ich auch die anderen Fächer spannend. Also ich fand eigentlich dieses ganze Studienfach großartig, die ganze Zeit über. Aber es ist immer so mitgelaufen. Also die Auseinandersetzung mit der Frage, wie ist meine eigene Rolle, aber auch, wie ist das mit den anderen Frauen? Wie ist das mit Frauen weltweit? Wie ist es mit der Generation meiner Mutter und meiner Großmütter? Also es ist immer so beide Seiten. Die theoretische Auseinandersetzung damit, aber auch ganz praktisch, welche Frauen sind da, wie ticken die und wie lesen die Bibel? Also eigentlich eher waren die Fragen fruchtbar und nicht so sehr die Antworten, glaube ich.
Wie radikal ist eine Gruppe von feministischen Theologiestudentinnen?
Als ich anfing zu studieren, waren die sehr radikal.
Wie äußerte sich das?
Das ging sogar bis in die Lebensform, so nach dem Motto, es gab so Sätze wie keine Kinder für das Patriarchat.
Oh, okay.
Und also ziemlich steil. Damit habe ich mich auseinandergesetzt, ob das wohl stimmt und habe dann beschlossen, nee, das kann es nicht sein. Also es muss schon um Selbstbestimmung sein und es kann nicht sein, dass jetzt, nachdem uns jahrhundertelang die Männer gesagt haben, wie wir unser Leben organisieren sollen, dass es jetzt plötzlich von anderer Seite Dogmen gibt. Das wollte ich nicht, das war mir sehr schnell klar.
Und dann war das eher eine gemütliche Stammtischrunde, alle zwei Wochen oder...
Nee.
Ein aktivistisches Kollektiv.
Sowas, ja, beides. Mal das eine, mal das andere. Also wir haben, es wurden Freundinnen. Wir haben zusammen gelesen, wir haben uns Bücher überlegt, die wir spannend finden, die wir miteinander diskutieren wollen. Ein großes Thema war die Vorbereitung der überregionalen Konvente. Ich glaube, das war zweimal im Jahr, weiß ich gar nicht mehr. Wir sind dann durch die Unistädte gereist und haben uns dann für ein Wochenende getroffen jeweils zu einem bestimmten Thema. Und ein Konvent war immer zuständig, dieses Thema vorzubereiten. Das war schön, dann kommt man rum, dann guckt man, was wird an den anderen Unis so gedacht und man hält aber den Kontakt zu den Theologiestudentinnen aus der eigenen Landeskirche.
Wer koordiniert das deutschlandweit dann?
Das haben wir selber gemacht. Also es gab dann jemals so ein bisschen Sponti-mäßig. Wer vorbereitet, lädt ein und bei dem jeweiligen Treffen wird dann beschlossen, wo das nächste stattfindet. Meinetwegen in Heidelberg. Und die Heidelbergerinnen gucken dann, wo man übernachten kann und wie das mit dem Catering geht und so. Also dann gab es nicht irgendwie Drei-Gänge-Menü und Restaurant, sondern es gab Isomatte und Schlafsack irgendwo in WGs oder in irgendeinem Gemeindehaus. Und es gab Nudeln mit Tomatensauce und ja.
Reicht.
So.
Spannend. Bevor wir tiefer einsteigen in die Fragen der feministischen Theologie, hören wir erstmal eine Runde Musik.
Wir haben das Thema gerade schon so ein bisschen gestriffen, aber eigentlich ist es uns nicht ein bisschen in den Schoß gefallen und vorgegeben worden. Denn wir alle, die wir hier am Tisch sitzen und mit Sicherheit auch die Leute da draußen, die uns zuhören, die haben mitgekriegt, dass es in der katholischen Kirche vor allem ein bisschen brodelt. Es gab und gibt Maria 2.0 und jetzt unlängst ist nicht nur Katholiken, sondern auch evangelischen Christen und auch nicht religiösen Menschen durch Tageszeitung und überregionale Presse bekannt geworden, dass die katholische studierende Jugend angefangen hat, Gott mit Gender-Sternchen zu schreiben, um damit zu sagen, Gott passt nicht in Geschlechterrollen. Man könnte sagen, die Katholiken stellen die Frauenfrage gerade besonders für uns. Und auch wenn das erstmal spannend ist, wäre für uns, an dich als Profi ja jetzt die Frage, gab es sowas auch bei uns? Und wie sieht es eigentlich bei uns aus? Brauchen wir auch eine Maria 2.0, vielleicht unter einem anderen Titel? Oder ist bei uns schon vieles auf dem richtigen Weg oder in Ordnung?
In Ordnung ist relativ. Also mir ist die Bewegung 2.0 sehr nah. Das ist vielleicht auch eine Generationenfrage. Eine meiner liebsten Kolleginnen ist Katholikin und die leidet gerade sehr. Weil sie sagt, wir haben so viele kluge, engagierte Frauen in unserer Kirche, die aber eigentlich immer nur Kuchen backen und Kaffee kochen sollen. Und das ist für die Katholikin sehr bitter. Ich habe allerdings auch selber, vielleicht auch eine Generationenfrage, nicht in dem Ausmaß, aber doch schon kränkende Erlebnisse gehabt, angefangen von im Gemeindepraktikum, dem schönen Satz, dass jemand Probleme damit hatte, eine menstruierende Frau auf seiner Kanzel zu haben. Das fand ich schon steil. Und ich habe auch erlebt in meinem Gemeindepfarramt gute Zusammenarbeit mit dem Kollegen nebenan, mit dem katholischen Kollegen, der wirklich sehr katholisch war und herzensgut und mir alle Freiheiten lassen konnte, die er inhaltlich bestimmt nicht gut geheißen hat. Aber ein Küster, der es nicht aushielt, dass ich in der Sakristei da stand und meinen Talar überzog. Also das war für ihn wirklich richtig schwer und er brauchte hinterher eine Runde Gespräch mit seinem Pfarrer. Also ich nehme nicht an, dass die Sakristei neu geweiht werden musste. Und ich versuche es auch immer zu verstehen, wo das herkommt. Es hat alles eine Vorgeschichte und ich versuche auch nicht gekränkt zu sein. Aber ich fand das schon bestürzend, dass es das so gibt. Und ja, wo kommt es her? Warum ist das so? Und gibt es eine Möglichkeit, darüber ins Gespräch zu kommen? Also ich habe, was Frauen im Priesteramt angeht, bisher außer der Begründung, dass Jesus ein Mann gewesen sei und dass deswegen eine Frau keine Pfarrerin sein könne, die mir nicht einleuchtet, die Begründung habe ich noch keine andere gehört, die mir in irgendeiner Weise einleuchten würde.
Die Frage, die dahinter natürlich steht, ist, wie passen Frauen in eine von Männern gebaute Kirche?
Als ich anfing, damals an der Christuskirche, hatte ich das Gefühl, ich bin gewählt worden, klar, auch aus, also es gab eine ganze Menge Gründe dafür, glaube ich, aber auch aus der Motivation heraus, wir machen jetzt mal was anderes, wir wählen jetzt eine junge Frau aus Dortmund. Und mein Gefühl war, einerseits, es gibt keine Vorbilder, also wie machen Pfarrerinnen das? Ich hatte eine sehr, sehr gute Vikariatsleiterin. Ich bin nach Dortmund ins Vikariat gegangen und habe unendlich viel von meiner Mentorin gelernt. Und ich habe mir auch bewusst eine Frau gesucht. Das kam erst nicht so ganz gut an im Landeskirchenamt, aber das wollte ich, weil ich wissen wollte, wie geht das als Frau. Und habe dann gemerkt, ich habe auch ganz viel Freiheiten, weil viele, viele Menschen davon ausgehen, ach, das ist eine Frau, die macht das sowieso ganz anders. Also die Messlatte war irgendwie eine andere.
War eine andere Erwartung.
Ja.
Aber vielleicht wäre jetzt mal die spannende Frage nochmal, wie ist es eigentlich mit Pfarrerinnen bei uns in der Kirche? Maria 2.0 arbeitet sich ja gerade aus unserer evangelischer Sicht verständlich an der Frage ab, was dürfen und sollen und können Frauen eigentlich in der katholischen Kirche machen? Und wo sind Grenzen, die überwunden werden müssen? Wie ist es bei uns? Seit wann gibt es eigentlich Pfarrerinnen? Ich glaube, das wäre eine spannende Frage für unsere Hörerinnen und Hörer, denn so lange her ist das ja alles noch gar nicht bei uns.
Also es gab meines Wissens schon seit den 30er, 40er Jahren Pfarrerinnen. Die wurden dann Vikarinnen genannt, die durften auch nicht heiraten. Ist ja auch interessant, ne? Weil die ja Kinder kriegen könnten. Männer haben ja keine Kinder vielleicht, um die sie sich kümmern müssten. Und die Gleichstellung ist meines Wissens, also rechtliche Gleichstellung meines Wissens, erst Anfang oder Ende der 70er Jahre sogar. Also das ist noch nicht so lange her. Und wie das in den Köpfen aussieht, das wage ich nicht zu beurteilen.
feministische Theologie, was muss man sich darunter als was für theologische Fragestellungen muss man sich darunter vorstellen? Also sicherlich ist eine Frage so des Pastorenamt, aber auch biblisch. Also womit beschäftigt man sich in der feministischen Theologie?
Also es geht um Frage der Gottesvorstellung. Das ist das eine ganz große Thema. Das ist das Ding mit dem Gendersternchen. Müsste man vielleicht noch mal drüber reden. Auf die Idee wären wir damals nie gekommen. Aber es gab Umformulierungen zum Vater Unser. Es gab Umformulierungen zu den 10 Geboten, die dann teilweise sehr radikal waren, die einer Frau wie mir, die mit Luther-Übersetzung aufgewachsen ist, auch nicht so ganz glatt über die Lippen ging. Also Gottesvorstellung, die eine Frage. Die andere Frage ist Exegese. Wo sind Frauennamen verloren gegangen? Also die Geschichte mit Junia, aus der ein Junias geworden ist zum Beispiel. Die Apostelin, ja. Und ich bin nie so ganz gut klargekommen mit diesen Dogmen oder Dogmatismen, will ich es mal nennen. Also, dass man sagt, wir machen das jetzt alles, verkehren wir jetzt genau in das Gegenteil. Aber zu forschen, feministische Hermeneutik, wo sind sie geblieben? Am Ende ist dann ja so als großes Projekt dabei rausgekommen, die Bibel in gerechter Sprache. Wobei ich da sehr spannend finde, dass da ganz viele kompetente Leute dran gearbeitet haben und dass es einen Apparat gibt, aus dem man dann auch entnehmen kann, warum haben wir uns für diese Übersetzung entschieden. Also wenn man ansonsten theologische Literatur liest, lese ich Ethik. Da steht nicht im Vorwort, dass dieses die Ethik eines weißen europäischen, mitteleuropäischen Mannes ist. Das macht aber einen Unterschied, wo jemand herkommt. Und ich finde, das ist auch eine Verpflichtung, dass man das dazu sagt, weil die Frauen auch immer eigentlich begründet haben, warum sie auf die Idee gekommen sind, an dieser Stelle mal Nachforschungen anzustellen.
Was müsste vor unserer Bibel im Vorwort drin stehen?
Was ist unsere Bibel? Luther-Übersetzung, Einheitsübersetzung, Bibel in gerechter Sprache? Kinderbibel.
Luther 2017.
Ja, oder Luther 1917 oder so. Das ist das, was so gängig ist. Also jetzt mal gerechter Sprache ist ja sehr neu oder Basis und genau. So, aber gängig ist vielleicht irgendwie irgendwelche Standard-Luther-Sachen auch noch vor 2017.
Ich kann mir wirklich im Moment kein Vorwort vorstellen.
Das ist die Bibel eines Mannes.
Ja, das ist ja nicht die Bibel eines Mannes. Also da haben so viele Menschen dran gewirkt, bis hin vielleicht zu den Frauen, die dann Geschichten aus dem Alten Testament ihren Töchtern am Lagerfeuer erzählt haben.
Wie viel Frau steckt in der Bibel, drin, also in der Entstehung? Also wir sprachen also nur, wie ich auf die Frage komme, wir hatten unser neues Pastoren-Ehepaar Wagner hier und da habe ich behauptet, und das behaupte ich immer noch, die Bibel ist Mann gemacht und vom Mann geschrieben. So.
Ach so, ja.
So. Und weil du gerade gesagt hast, dass dies ist die Ethik eines mitteleuropäischen weißen Mannes, dies ist eigentlich die Bibel eines mitteleuropäischen weißen Mannes, oder?
Luthers.
Ja, aber sind da die Originaltexte weniger?
Also ich glaube, das Spannende ist gar nicht jetzt, dieser Bibel in irgendein Etikett aufzudrücken, sondern ich würde, weiß ich nicht, wenn ich ein Vorwort schreiben sollte, dann würde ich da reinschreiben, Leute, macht euch auf die Socken und forscht. Guckt, was findet ihr? Also es gibt so ein paar Lieblingsbücher aus meiner Gemeindezeit, war oft Literatur, wo thematisiert wurde, was hat eigentlich Rahel gedacht? Oder was hat Lea gedacht, dass ihre schöne Schwester da gesegnet war von der Geschichte? Da darf man, glaube ich, auch sich das einfach ausdenken.
Aber ist das sinnvoll? Ich meine jetzt nicht, ob es sinnvoll ist, Bibel zu forschen, aber ist es klug, da ein Tag, also wir haben vielleicht gar keinen anderen Text, aber das macht es ja umso schlimmer, den Text zur Grundlage zu machen, wo Männer vielleicht bewusst nur punktuell Frauen für eine bestimmte Funktion reingeschrieben haben.
Ich sag mal Paulus. Ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Fan von Paulus. Paulus ist ein grandioser Theologe gewesen, mit allen Brüchen und Widersprüchen, die dazugehören. Und gerade das finde ich so toll. Ich habe in Hamburg in einer Vorlesung gesessen, da hat der Neutestamentler ganz viel Zeit darauf verwandt, nachzuweisen, dass dieser Satz, das Weib schweige in der Gemeinde, überhaupt nicht von Paulus sein könne. Und da habe ich gedacht, schön und gut, aber Mann, soll er das doch meinen? Also ich sehe es ihm nach, auch ein Paulus, so toll ich ihn finde, darf Unfug schreiben, Kind seiner Zeit, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Deswegen muss ich nicht den ganzen Paulus auf den Müll werfen. Also darum geht's mir. Ich finde, das Tolle an diesem Beruf oder auch an der Beschäftigung mit Bibel ist, dass biblische Geschichten Leben interpretieren können, Leben inspirieren können. Ich habe immer so ein paar Begleitgeschichten, wo ich dachte, ja, jetzt komme ich mir vor wie Jakob am Jabbok oder wie Elia unter dem Ginster. Und das finde ich so großartig, das will ich nicht wegtun. Nur weil da jetzt gerade keine Frau drin vorkommt oder eine so brutale wie die Königin Isabel, die den Elia verfolgt. Also da
ich darum wollte auch geht, gar nicht sagen, dass das andere deshalb nichts wert ist. So. Wir können ja mal weitergehen. Hast du eine Lieblingsfrauenpersönlichkeit in der Bibel?
Ehrlich gesagt, die meisten sind Männer. Also ich finde, ich bin Elia in dieser Widersprüchlichkeit. Aber ich muss jetzt echt überlegen. Maria und Martha, das ist so eine berührende Geschichte, weil da so zwei Seiten drin vorkommen, die vielleicht jede Frau in sich hat. Also so diese ganz handfeste, tatkräftige und die andere, die ganz viel Wissen in sich aufsaugen will. Und daran finde ich spannend, dass die Maria ja ganz gut wegkommt in der Geschichte, wobei Frauen oft das gar nicht so zugestanden wurde, dass sie forschen und sich Lehrerinnen oder Lehrer suchen und die Muße nehmen, diese Dinge zu durchdenken. Ja, vielleicht die Martha-Schwester könnte so eine sein.
Dann sind wir auch eigentlich schon beim interessanten Gedanken und dann können wir auch wieder ins Heute kommen darüber. Hatte Jesus Jüngerinnen? Also ich erinnere mich an Pastoren, die das quasi gesagt haben, Jüngerinnen und Jünger irgendwo im Gottesdienst und hinterher dann auch nicht wenige Menschen dann, da sich ein bisschen beim Gottesdienst drüber echauffiert haben, wie der Jesus soll Jüngerinnen gehabt haben.
Ja,
was ist das denn für eine neue Zeit?
Also das eine ist, dass es nicht zu ihm passen würde, wenn er keine Jüngerinnen gehabt hätte und auch zu seiner Botschaft nicht. Und zweitens glaube ich, dass gerade aufgrund seiner Botschaft sich ganz viele Frauen davon angezogen gefühlt haben. Und das dritte ist, dass im Lukas-Evangelium Jüngerinnen erwähnt werden. Ich glaube, am Anfang des 8. Kapitels, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau.
Das wäre eine spannende Frage, weil das, was Eike gerade so nett versucht hat zu beschreiben, das ist mir tatsächlich passiert. Ich war derjenige, dem das passiert ist. Und ich erinnere mich gerade daran, den energischsten Streit darüber, dass Jesus keine Jüngerinnen gehabt hatte, hatte ich mit einer Frau, einer intelligenten, gebildeten, älteren Frau, die sich darüber echauffiert hat, dass es ja nicht sein kann, dass Jesus, natürlich hatte der irgendwann später mal Jüngerinnen, aber jetzt zu der Zeit, wo die Evangelien spielen, da doch bitte nicht. Und das ist eine Frage, die mich seitdem beschäftigt. Warum war es ausgerechnet eine Frau, die sich so vehement dagegen gewehrt hat, dass ich jetzt beispielsweise inklusive Sprache im Gottesdienst benutzt habe? Ist dir das bekannt, so ein Phänomen, oder hatte ich gerade einfach irgendwie eine besondere Begegnung der anderen Art? Oder gibt es sowas häufiger?
Ich habe eine Geschichte dazu im Kopf. Neue Pfarrerin, damals an der Christuskirche, Kanzeltausch mit der Nachbargemeinde, und ich hielt den Gottesdienst und hatte ein Fürbittengebet, hatte aber in meinem Konzept nicht stehen, dass da noch ein Vaterunser dahin gehört, und habe dieses Vaterunser verbaselt. Im Anschluss an den Gottesdienst betretenes Schweigen in der Sakristei, wir kannten uns da noch nicht so gut. Und dann sagte irgendjemand das Stichwort Vater Unser und ich sagte, oh Mist, ich hab's vergessen, das tut mir total leid. Allgemeine Erleichterung, ach, wir dachten schon, sie hätten das aus feministisch-theologischen Gründen weggelassen. Okay. Wie gesagt, ich würde nie aus feministisch-theologischen Gründen ein Vater Unser weglassen, aber ich glaube, es geht da gar nicht so sehr um die Inhalte, sondern um die vertrauten Worte. Um Bilder, die man dazu im Kopf hat und wo man sich dann plötzlich gezwungen sieht, diese Bilder zu hinterfragen. Und das ist schwer, das kann ich auch verstehen. Also ich habe jetzt im Schulgottesdienst eine Psalmübersetzung vom Psalm 23, die eine Schülerin ausgesucht hat, weil ihr die vertrauter war, aus der Schlachterbibel. Sie hat die dann vorgetragen, auswendig, und ich kann das gar nicht gut ab, wenn der 23. Psalm nicht so klingt, wie das muss, also wie in der Luther-Übersetzung. Das stimmt, ja. Aber das führt natürlich dazu, dass ich mich damit dann auch mal auseinandersetzen muss. Was steckt denn eigentlich dahinter? Das ist ja bei biblischen Texten, die vertraut sind, zumindest in innerkirchlichen Ohren, ganz ähnlich wie bei Ritualen oder bei Worten im Gottesdienst oder bei Liturgie oder so. Mhm. Und das kann ich nachvollziehen, dass es schwerfällt, sich davon zu verabschieden. Aber ich sage dann immer auch, ja, Theologie und Religion und auch Gottesdienst sind keine Wellnessveranstaltungen. Da muss man seinen Verstand zwischendurch vielleicht auch mal anstrengen. Das wird uns zugemutet.
Das ist ein schönes Wort, ja.
So.
Ich würde gerne nochmal darüber sprechen gleich, wie es denn heute so auch zum Thema Gleichstellung in unserer Kirche bestellt ist. Aber vorher würde ich sagen, hören wir nochmal wieder ein bisschen Musik. Danke. Den Frauen die Beerdigungen, den Männern die Kanzel? Oder wie ist es heute?
Also ich kann im Moment nicht ganz genau sagen, wie die Debatte in der Kirche innerkirchlich im Moment so ist, weil ich nämlich seit 4 Jahren in der Schule bin und mache die Erfahrung, dann ist man aus den innerkirchlichen Debatten erstmal raus. Das kriege ich nur noch am Rande mit, und das ist was anderes, als wenn man direkt vor Ort als Gemeindepfarrerin an den Pfarrkonventen teilnimmt. Also den ich hätte jetzt fast umgedreht, den Pfarrerinnen, die Kanzel, den Männern die Beerdigung. Aber so ist es ja auch nicht. Also es gibt natürlich auch Rollenbilder, die bei Pfarrerinnen anders sind als bei Pfarrern. Das glaube ich sicher, das habe ich auch erlebt. Das kann auch was Positives haben, aber so meine Beobachtung und Befürchtung ist auch, je mehr ein früherer, ehemaliger Männerberuf zum Frauenberuf wird, desto weniger attraktiv ist er für Männer. Da müsste man mal die Jungs fragen, woran das liegt. Das will ich auch nicht wirklich beurteilen.
Aber war das andersrum auch so? Also, wenn man ja sich jetzt so ein bisschen anguckt, du hattest mir jetzt mal neulich erzählt, Simon, die Zahl der weiblichen Studierenden in der Theologie ist deutlich höher als der männlichen. Mhm. Ist es für Frauen unattraktiver geworden, Theologie zu studieren irgendwann, weil es eine Männersache war?
Das glaube ich nicht. Also es war es ja. Pfarramt war, für als ich anfing zu studieren, Männersache. Das ist einfach so. Im Studium waren wir halbe und wir waren viele. Ich habe 1983 Abitur gemacht. Wir waren immer die geburtenstarken Jahrgänge und werden das auch bleiben. Aber die wenigsten der Kolleginnen damals im Studium sind tatsächlich mit einer vollen Stelle ins Gemeindepfarramt gegangen. Also ich erinnere mich, als es um Teilzeit ging. Da waren schon lange Kolleginnen in einer halben Stelle oder auf Funktionsstellen, weil sich's vielfach einfacher organisieren ließ mit Kindern, mit Familie, mit was man sonst so hat. Dann gab's die ersten Kollegen, die in den Teildienst gingen, und das war das erste und einzige Mal, dass ich auf einer Fahrkonferenz aus der Haut gefahren bin, weil dann ein Kollege erzählte von den beglückenden Erfahrungen in seinem Teilzeitfahramt und was man da so für spannende Sachen nebenbei machen könnte und erzählte dann so ein paar Beispiele. Und dann habe ich gesagt, also erstens haben wir schon ganz viel Erfahrung mit Teildiensten, fragt mal eure Kolleginnen. Und zweitens haben die in der Regel überhaupt keine Zeit für irgendwelche spannenden Nebenbeschäftigungen, weil die nämlich nebenbei Haushalt und Kinder machen. Und das ist dann, ja, wenn Männer Teildienst machen, ist das plötzlich was ganz anderes, als wenn Frauen das machen. Und dann wird plötzlich eine Riesenwelle drum gemacht. Und da habe ich mich echt geärgert. Also es geht, feministische Theologie ist akademisch, klar, aber es gibt auch die Seite von Gerechtigkeit, es gibt auch die Seite von selbstverständlichen Lebensweisen, die gar nicht hinterfragt werden. Und die gibt es tatsächlich immer noch. Also ich glaube, das ist weniger geworden. Und ich bin auch die Letzte, die dann ständig schimpft und ihre Kollegen maßregelt. Man muss darüber ins Gespräch kommen, aber es ist auf jeden Fall nicht weg.
Wie empfindest du dich als gleichberechtigt innerhalb der Institution Kirche?
Ich mich schon. Aber ich bin 57 und ich habe schon eine ganze Menge gemacht und erlebt und ich bin da inzwischen relativ gelassen. Also es gibt ein paar Themen, da werde ich dann ärgerlich oder da fange ich das Diskutieren an.
Wenn zum Beispiel?
Zum Beispiel Sprache. Wenn dann jemand ankommt, das ist Killefit, also diese ganzen Debatten, muss man jetzt Kinderbücher verändern und so, da bin ich mir nicht so sicher, weil ich auch gerne möchte, dass Pippi Langstrumpf sich so anhört, wie sich das angehört hat, als ich klein war. Aber man muss zumindest dahinter gucken und es hinterfragen und zu gucken, was für ein Weltbild steckt dahinter, teilen wir das immer noch, heißt das jetzt anders? Also die Diskussion habe ich ja in der Schule mit meinen Schülerinnen und Schülern auch.
Also doch Bibelgendern?
Nein. Aber fragen, warum ist Bibel so? Und forschen. Was für einen historischen Hintergrund hat das? Warum ist das so? Welche Intention hat das? Woran liegt das, dass bestimmte Texte um 1000 vor Christus verschriftlicht wurden, weil Salomo an seinem Hof da gerade Zeit hatte und sich ein bisschen um Kunst und Literatur kümmern musste und keine Kriege führen musste? Wie sind die beiden ersten Schöpfungsgeschichten entstanden und so? Das ist das, was mir in der Schule total wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen verstehen, das ist auch Geschichte und das ist auch Sozialgeschichte und das hat mit Gerechtigkeit zu tun und mit Lebensweisen von Menschen. Das finden die spannend, teilweise wehren sie sich. Wir haben auch Kinder, die aus sehr fundamentalistischen Familien kommen. Aber ich glaube, anders geht's nicht. Und genauso muss ich natürlich fragen, wie das, was heute gelebt wird, entstanden ist und warum Feministinnen, manche sagen ja dann auch so radikal, vielleicht sein müssen, einfach um sich abzugrenzen von dieser langen Geschichte und sich selbst noch mal ganz neu erfinden, bevor sie vielleicht barmherzig sein können mit der Welt um sie herum.
Wo siehst du Baustellen in der Kirche, was so Gleichberechtigung oder...
Ich denke an die zahlreichen Frauen, die in der Diakonie oder in unserem großen Bereich Kindergartenarbeit beschäftigt sind. Das ist jetzt nicht unbedingt nur eine kirchliche Baustelle, sondern eine gesamtgesellschaftliche.
Aber wir sind einer der größten Arbeitgeber in diesem Bereich.
Genau. Und ich kann nicht einsehen, dass jemand, der im Management bei der Deutschen Bank sitzt, so viel mehr verdienen soll als eine Erzieherin. Weil ich finde die gesellschaftliche Relevanz der Arbeit, die da getan wird, deutlich höher als die andere. So sei es vielleicht ein bisschen Glatteis und ein bisschen spitz formuliert, aber häufig geht eben die Anerkennung eines Berufs über die Bezahlung. Das ist der erste Fehler. Und zweitens, also die Wertschätzung, das war in Corona plötzlich ganz modern und alle wurden beklatscht. Und jetzt ist es aber irgendwie kein Thema mehr. Und was das bedeutet, also in der Schule jetzt schon, aber dann gerade in den Kitas, jetzt in diesen Corona-Zeiten. Es gibt keine Routinen mehr. Man muss alles neu bedenken, neu erfinden, berücksichtigen, was da geleistet wird. Und wenn dann jemand kommt und sagt, der spielt ein bisschen oder die mit den Kindern da Ringelreihen und bastelt, dann werde ich echt sauer. Also das finde ich eine ganz große Baustelle. Aber wie gesagt, das ist nicht nur eine kirchliche Baustelle, sondern eine gesamtgesellschaftliche.
Ja, das ist richtig.
Vielleicht mal, das wäre nochmal ein spannendes Thema, weil wir beide, wir arbeiten ja in der Kirche, kommen aus der Kirche und wir haben immer so eine Binnensicht auf das, was wir tun. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist seit 4 Jahren in der Schule, damit ein Stück weit raus aus der Kirche, was vielleicht aber auch für uns eine Chance ist. Die spannende Frage wäre nämlich an dich, wie wird in der säkularen Schullandschaft Kirche in dieser Hinsicht wahrgenommen? Sind wir immer noch ein Verein von alten weißen Männern oder nimmt Gesellschaft, Schule vielleicht, dass die Welt da draußen uns mittlerweile auf eine andere Art und Weise dar? Wie nimmst du das wahr?
Also es gibt eine tolle Kampagne der Nordkirche, Religionsunterrichtskampagne. Und da gibt's eine Überschrift, die heißt das kleine Fach mit den großen Fragen. Das finde ich großartig, denn das ist genau so. Also ich erlebe bei meinen Schülerinnen und Schülern, ich habe überwiegend Sekundarstufe 1 bis einschließlich EF, also 10. Klasse, ganz viel Interesse an diesen Themen, ganz viel Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen, positives Feedback auf ihren Konfirmandenunterricht. Also ich habe jetzt erlebt durch diese Corona-Zeit, dass die wirklich Frust hatten, dass das nun nicht so stattfinden kann, wie man sich das gewünscht hätte, aber auch große Dankbarkeit über Kontakt und dass Gemeinden und Pfarrerinnen und Pfarrer das, also die spüren, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer und die Gemeinden sich bemühen, ihnen das wirklich schön zu machen, trotz allem. Und das finde ich, das hatte ich gar nicht so gedacht, dass diese Zeit, Konfirmandenunterricht und Konfirmation, dass das für die Schülerinnen und Schüler so einen hohen Stellenwert hat.
Das ist schön zu hören.
Das ist wirklich schön.
Dann ist nicht alles verloren. Das
und,
ist schon mal
auch so Interesse, dass die schon registrieren, dass ich Pfarrerin bin. Ich sage das auch immer, ich bin keine gelernte Lehrerin und habe irgendwie so eine merkwürdige Position in Schule, auch im Kollegium, so irgendwie auch als Seelsorgerin und schon auch als Lehrerin, so ganz klar ist das, glaube ich, nicht. Aber die dann auch so mit diesen Themen oft kommen, so mittenmang kann dann, man ist gerade da mit irgendeinem Thema Hinduismus oder so beschäftigt und dann fragt eine Schülerin aus der 8. Klasse, haben Sie eigentlich schon mal ein Kind beerdigt? Also das ist so die Herausforderung in Schule.
Ja,
und dann zu entscheiden, erzähle ich jetzt Geschichten aus meinem Leben als Pfarrerin oder was möchte die eigentlich wissen, worum geht's und was ist das Thema? Und da kann ich mir im Religionsunterricht auch tatsächlich oder uns den Freiraum nehmen, weil ich sage, so, und das darüber reden wir jetzt mal. Und jetzt guck mal, wo seid ihr gerade und so. Also das sind schon wirklich existenzielle Fragen, auch um Tod und Leben und was ist danach und wie geht das und wie gehe ich um E-Mails in der Corona-Zeit, wir hatten einen Sterbefall in der Familie und wir konnten uns nicht mal richtig verabschieden. Also dieses Bedürfnis, sich verabschieden zu können und wir wissen, ihr als Kirche habt dafür wenigstens ein Ritual. Mhm. Ihr wisst, wie das geht, ihr habt da eine Kompetenz und das ist eigentlich schade, denke ich manchmal, dass diese Kompetenz, die wir da haben, gar nicht so öffentlich ist. Das kommt immer nur, wenn man es dann gerade braucht.
Wenn man es gerade braucht, ja.
Traditionellerweise gibt es in diesem Podcast eine Aufgabe der Woche, wo der vorangegangene Gast für den aktuellen Gast eine Aufgabe zieht. Im letzten Podcast, den aufmerksamen Hörern wird es aufgefallen sein,
haben wir das vergessen.
Ja, beziehungsweise Matthias Jago-Kellig hatte den Stapel schon vor sich liegen und ich glaube, er hatte sogar eine Frage gezogen.
Aber wir haben
und dann
gefragt.
Sind wir über in der Beantwortung seiner Frage darüber hinweggekommen, dass er die vorgelesen hat. Wir hören jetzt eine Runde Musik und dann besprechen wir die Frage. Ich habe es gerade angekündigt, Aufgabe der Woche, lieber Anke. Die Frage für dich oder die Aufgabe für dich war, achte heute besonders auf das Alter der Menschen, die dir begegnen. Gibt es in deiner Stadt auffällige, vielleicht alt...
Auffällig viele?
Alte oder junge Menschen? Haben sie miteinander zu tun? Anke?
Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, wo ich hingucke. Wenn ich vormittags durch die Stadt gehe, was selten vorkommt, begegnen mir auffällig viele alte Menschen. Aber ich arbeite in der Schule. Und das Tolle an Schule ist, dass man da so viel mit jungen Menschen zu tun hat. Das sage ich denen auch immer. Das ist ein echtes Geschenk. Und wir sind im Kollegium, also in beiden Kollegien, sind beide Kolleginnen sehr junge Kollegen. Kollegien. Also ich bin da, glaube ich, in beiden Kollegien eine von den 3 bis 5 Ältesten. Das war ich vorher nie im Gemeindepfarramt, aber ich gewöhne mich langsam dran. Da begegnet sich dann alt und jung und interessanterweise ist das nicht so, dass ich das Gefühl hätte, ich bin jetzt über 50, was ich zu sagen habe, interessiert hier keinen mehr. Das ist nicht so und das ist ein tolles Gefühl.
Simon? Ja.
Ich muss wieder den Disclaimer vorausschicken, dass ich ja natürlich in Bielefeld wohne. Und tatsächlich ist es bei mir so, ich habe lange nachgedacht, aber eigentlich in dem Viertel, wo ich wohne, begegnen mir fast nur junge Menschen. Die einzigen alten Menschen, die mir wirklich begegnen, sind die, die in meinem Haus wohnen. Die älteren, die längeren, langfristigen, treuen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen aus der Corona-Zeit, dass es in meinem Haus mal zu Zeiten des Lockdowns so eine Hilfe gab, wo wir füreinander eingekauft haben, gerade für die Älteren. Das war ein Moment, an den ich sofort denken musste, als es in der Frage hieß, haben junge und alte Menschen in deiner Umgebung was miteinander zu tun? Ja, genau da, wobei das jetzt auch ein bisschen eingeschlafen ist. Aber ansonsten in meinem Viertel, nee, tatsächlich nicht. Eike?
Mir begegnen, da ich an der Grundschule arbeite und so weiter, auch erstmal primär junge Menschen. Wo haben sie miteinander zu tun? Das habe ich in Herford noch nicht rausgefunden, wo die miteinander so richtig viel miteinander zu tun haben. Da bin ich aber vielleicht noch nicht lang genug da, um da so über alle Institutionen hinweg zu gucken. Also ich weiß nicht, wie läuft es hier mit Mehrgenerationenhäuser etc. pp. Aber ich merke, dass junge und alte Menschen im Gottesdienst zum Beispiel so jetzt mal ganz stumpf miteinander zu tun haben, indem Konfirmanden und ältere Leute einfach echt nebeneinander sitzen und gemeinsam Gottesdienst feiern. Da würde ich mir zwar manchmal einen Austausch wünschen, aber sie sehen sich schon mal gegenseitig und das ist vielleicht schon mal ein Anfang. Genau. Anke, du hast eine Frage rausgesucht. Magst du sie vorlesen?
Ja, das ist eine tolle Frage. Wo wird in deiner Stadt kulinarisch genossen? Gibt es Spezialitäten oder Typisches? Wer kann es sich leisten zu genießen und wer vielleicht auch nicht?
Die Frage werden wir uns im nächsten Gast stellen. So, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Es ist wieder Zeit, Danke zu sagen. Zuallererst, liebe Anke, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich unserer Fragen zu stellen und uns so einen kleinen Einblick gewährt hast in diesen feministischen, kirchlichen, theologischen Gedanken.
Ich danke für die Einladung.
Gerne, gerne.
Simon, vielen Dank.
Gerne, gerne.
Dass wir das wieder gemeinsam machen konnten. Und das letzte Wort, wie immer, hat unser Gast.
Ein letztes Wort. Eigentlich wollte ich nur Danke sagen. Der erste Podcast meines Lebens und ich habe es überstanden. Ich danke für alle, die zuhören und die sich dafür interessieren.
Ich will jetzt einfach nur noch mal ein ganzes Schneiden, oder?
Ja, genau.